Ich habe euch jemanden mitgebracht heute, den ihr alle kennt, wahrscheinlich. Sammy, lass mal, jawohl, den kennt ihr. Ha. Und ich stelle mir so vor, als seine Mutti, sein Papa ihn so sehen in der Wiege, frisch geboren. Und vielleicht hatten sie ja noch nicht so richtig die Idee zu dem Namen, aber irgendwas hat sie inspiriert, denn nicht Helmut oder Gottfried oder sonst Alex oder sonst was. Nein, Arnold soll da heißen. Arnold. Wisst ihr, was Arnold heißt? Arnold heißt übersetzt ein Herrscher oder ein Adler. Ein herrschender Adler. Da denke ich mir, wow, guck mal, so ein Mordskerl. Und dieser Name Arnold, perfekt, passt wie aufs Auge. Wie Faust aufs Auge. Und meine Mutter, die hat auch reingeguckt in meine Wiege. Und, sag mal, ja, weil meinem Namen nach müsste ich eigentlich, Achtung, einer sein, der die fremden Männer abwehrt. Oh. Irgendwie, was lief da schief im Lauf der Jahre? Also ich bin irgendwo, ja, doch meinem Namen dann nicht ganz, zumindest so von den Ausmaßen, nicht ganz gerecht geworden. Das hat Arnold ein bisschen besser gemacht, aber vielleicht hätte ich auch mal so ins Studio gehen sollen und so weiter. Kann ich wieder wegmachen, Dankeschön. Okay, aber Namen sind wirklich eine Sache, die eine große Bedeutung haben. Im Judentum ist es so, dass der Name ganz eng verwoben ist mit dem Charakter und der Prägung und irgendwie ja, dem Typus von dem Träger, der diesen Namen trägt. Und entweder es war so ein, vielleicht ein Wunsch von der Mutter, die gesagt hat, ja, das wünsche ich mir für meinen Sohn. Vielleicht hat sie den Namen auch irgendwie von Gott inspiriert eingegeben bekommen. Ja, wenn man die biblischen Namen so ein bisschen verfolgt, merkt man, wow, ganz viele dieser Namen treffen ganz genau ins Schwarze. Und heute gucken wir uns einen Kollegen an aus dem Neuen Testament, der hat auch so eine Namensgeschichte und eine Namensveränderung hinter sich. Ja. Wenn wir ein bisschen zurückgucken, gibt es immer wieder Situationen, wo Gott Namen verändert hat. Er hat also einen Saulus genommen, der Erhabene, der Hocherhobene, und er hat ihn mal schnell vom Gaul geholt und er war aus dem Saulus wurde der Paulus. Genau, und Paulus, das ist der Geringe, der Kleine. Oder er nimmt einen Abram. Abram heißt erhabener Vater. Und er macht daraus einen Abraham. Als der Abraham den neuen Namen bekommen hat, war da noch nichts zu sehen. Gar nichts. Er war noch allein mit seiner Frau. Gott hat ihm schon einen Sohn verheißen, aber da ist nichts passiert. Jahrzehntelang nichts passiert. Also manchmal sind die Namen so, dass du sofort siehst, jawohl, das ist ein Arnold. Paff, passt. Und manchmal sind die Namen eine prophetische Vorausschau auf das, was Gott noch mit dieser Person vorhat. Und ich hatte in der Vorbereitung so einen Impuls, es ist heute jemand da, der hat so richtig die Schnauze voll von sich selbst. Der hat sich selbst so satt und das, was er ist und sein Charakter geht ihm selbst so auf die Nerven und alle Schuld und was sich so da alles im Leben angesammelt hat. Du gehst dir so auf die Nerven, dass du am liebsten sagen würdest, hey, ich mag mich morgens im Spiegel nicht mehr sehen. Und für dich haben wir eine extrem gute Nachricht. Es gibt einen, der den Charakter und die Schwächen und die Fehler und die Sünden nehmen kann und kann was völlig Neues draus machen. Und da habe ich einen Vers dabei. Gott verändert Persönlichkeiten und zwar, Sammy, noch eins weiter. Wenn jemand da in Christus reinkommt, dann geschieht Gewaltiges. Dann verändert sich die ganze Persönlichkeit. Das Alte, wird rausgekickt, und was Neues kommt rein. Da verändert sich so viel, du wirst nicht glauben, als ich mich damals für Jesus entschieden habe. Meine Mutter, die hat es so mit kritischer Distanz ein bisschen beäugt. Die war nicht gläubig, hat mit Gott nichts, bis heute nichts zu tun gehabt, kein großes Interesse dran. Und die hat immer so geguckt, da verändert sich was, aber ist das echt? Ist das wirklich so? Oder ist es nur so wieder einer von seinen religiösen Ticks, die er immer mal so gehabt hat? Und irgendwann hat sie gemerkt, Mensch, das hat sich echt verändert bei dem. Der hängt nicht mehr in Diskos ab. Er, alkoholmäßig hält er sich auch zurück. Er raucht nicht mehr. Oh, seine Weibergeschichten hat er auch aufgehört. Und in der Schule, im Studium, plötzlich schafft er was. Oh, habe ich auch noch nie gesehen. Und ja, und da war eine Veränderung vom Alten zum Neuen, die war gigantisch. Und wir machen manchmal den Fehler, dass wir nur so auf den Zustand im Moment gucken und aber gar nicht sehen, wo kommt denn der her? Wo hat denn der angefangen? Ja? Und bei manchen, die sind charakterlich von der Erziehung her vielleicht schon so geprägt und haben so viel Gutes mitbekommen, dass so eine Bekehrung zu Jesus gar nicht die ganz dramatischen Veränderungen, weil sie schon wirklich so viel Gutes hat durch die Eltern reingelegt und haben an ihrem Charakter gearbeitet. Da ist gar nicht so viel Gigantisches zu sehen. Aber bei anderen, die kommen mitten aus der Hölle raus und da siehst du eine Lebensveränderung, die jeder Therapeut wird sagen, das geht gar nicht. So viel geht nicht. Und bei Gott geht's doch. Und wir gucken uns heute einen an, der auch eine dramatische Lebensveränderung erlebt hat. Der Gute hieß, bevor er zu Jesus kam, Josef. Das war sein ursprünglicher Name. Und irgendwas scheint der Gemeinde an diesem Namen Josef nicht richtig gefallen zu haben. Josef heißt so viel wie Gott fügt hinzu oder Gott vermehrt, dass die ihm einen neuen Namen gegeben haben. Die haben irgendwas an ihm gesehen, an seinem Charakter, dass da irgendwas dran ist, was verdient, hey, du heißt ab sofort nicht mehr Josef, sondern du heißt Barnabas. So, und dieser Barnabas, der hat einen neuen Namen bekommen. Und jetzt will man gucken, wie kamen die da drauf? Warum kriegt dieser Barnabas einen neuen Namen? Josef, ich meine, ist nicht so schlecht, aber irgendwas war wohl da drin, wo sie gesehen haben, da ist eine gewaltige Veränderung. Dieser Barnabas oder Josef war damals in Jerusalem zum Pfingstfest, ja, der, und war da Pilger und hat sich dann dort bei dieser gewaltigen Erweckung zu Jesus bekehrt. Hat erlebt, wie die Leute da predigen auf den Straßen und es war so gewaltig, dass 3000 Leute sich in einem Augenblick zu Jesus hingewandt haben. Und das muss man sich vorstellen, Jerusalem war damals, man schätzt so um die 100.000 Einwohner stark. Und wenn jetzt 3000 Leute plötzlich für Jesus Feuer fangen, das ist eine Revolution in der Stadt gewesen. Die 3000 Leute haben es ihren ganzen Freunden erzählt, ihren Familien erzählt. Da wurde die ganze Stadt mit den ganzen Pilgern, ja, 100.000 Einwohner und man schätzt ungefähr zu Pfingsten so 80 bis 100.000 Pilger aus der ganzen Einzugsgebiet drumherum, alles fromme Juden, die wurden alle mit dieser Botschaft erreicht und angesteckt oder auch nicht. Aber sie haben auf jeden Fall davon gehört. Und jetzt gucken wir mal, was ist denn bei diesem Josef passiert, dass er diesen Namen Barnabas, Sohn des Trostes, und da sind wir bei unserem Jahresthema, ja, von Trauernden zu Tröstern, das haben wir über das ganze Jahr geschrieben. Und jetzt wollen wir uns anschauen, was ist denn in diesem Leben passiert, dass dieser Josef Barnabas, Sohn des Trostes genannt wird. Jetzt, ich habe als gedacht, naja, das war so einer, weißt du, der hat immer ein gutes Wort gehabt. Das war einer, wenn du zu dem gekommen bist, dann hat der immer gesagt, hey, wird schon wieder. Wenn du Probleme gehabt hast, ja, komm, streng dich an, das schaffst du. Ja, vielleicht war es auch so einer. Aber wir sehen hier in der Schrift einige Dinge, wo er Dinge getan hat, die wir gar nicht in erster Linie mit Trost so in Verbindung bringen. Dieser hat so ein Prädikat auch bekommen, sehen wir die nächste bitte, ja. Ein vorbildlicher Mann, erfüllt vom Heiligen Geist und stark im Glauben. Super, sagt alles und gar nichts. Ja, Vorbilder, meine, der Heilige Geist, was ist das jetzt schon wieder? Unstark im Glauben, ja, gut, damit, das kann ich auch nicht irgendwie richtig messen und nicht richtig, ja, das sind so allgemeine Geschichten, ja, wo du nicht wirklich sagen kannst, okay, 3,80 Euro und das ist es. Ja, sondern das sind so Aussagen und jetzt muss man genauer reinschauen und dann sieht man was. Dieser Josef hat sich in gewissen Dingen engagiert. Das Erste, was wir konzentrieren uns mal auf diesen vorbildlichen Mann. Ein vorbildlicher Mann. Was hat er gemacht, dass andere gesagt haben, hey, das ist ein Vorbild. Nächste Stelle bitte. Er hat von sich was gegeben. Es war eine große Not. Viele Leute dort in der ersten Gemeinde waren sehr verarmt. Und was macht er? Er war wohl kohlemäßig gut situiert und er gibt etwas von seinem an die, die nichts haben. Also er war nicht nur der nach dem Motto, ja, das wird schon wieder, ja, irgendwie wird Gott auf nebulöse Art dich irgendwie versorgen, sondern er hat eine Not gesehen und hat gesagt, und da helfe ich. Er hat nicht gesagt irgendwie, ja, komm, streng dich mehr an, geh mehr arbeiten und dann wird's was, sondern er hat gemerkt, hier kann ich was tun und er hat's getan. Es war kein irgendwie so ein frommer Schwätzer, der immer so ein Bibelvers irgendwie rausgehauen hat, sondern der hat mit angepackt, der hat Not, wenn er sie gesehen hat, hat er sie gelindert. Ja, und wir wurden so stark durch Finanzen so getröstet. In der Zeit, wo wir hier die ganze Geschichte finanziell probiert haben, so zu strukturieren und Menschen gekommen sind und gesagt haben, hey, ich gebe das dazu. Ich spende das, ich gebe das als Darlehen, ich gebe monatlich so viel. Das war uns in der Gemeindeleitung ein so großer Trost. Wir wurden, ja, wo wir gemerkt haben, hey, die sind dabei, jawohl, die ziehen mit, die machen mit. Und wenn noch nicht alle dabei sind, es gibt immer noch die Möglichkeit aufzuspringen. Wir haben noch einiges vor uns, wo wir noch finanzieren wollen. Ja, das ist für uns ein Riesentrost. Nicht nur das Wort, ja, Gott wird schon machen, Gott wird schon geben, sondern wenn einer das Herz aufmacht und sagt, du, ich leg das dazu. An Arbeit, an Zeit, an Geld, das ist ein Riesentrost. Aber das Zweite, was er noch gehabt hat, das Nächste bitte, Sammy. Er hat einen geistlichen Durchblick gehabt. Geh mal noch eins zurück, bitte, kannst du das? Ah, nee, okay, alles klar, da hat's was verbunden. Und zwar war da eine Situation, der liebe Paulus, seine Bekehrung haben die Frommen nicht so richtig ernst genommen. Die haben irgendwie nicht so richtig geschnallt, dass bei dem wirklich diese 180-Grad-Wende passiert ist. Dass dieser Erhabene vom Pferd stützt und plötzlich Paulus, der gering ist, die haben die Hosen voll gehabt, weil er vorher natürlich die Gemeinde verfolgt hat. Und die haben dem ganzen Braten nicht wirklich getraut. Die haben gedacht, oh, vorsichtig, diesen Kerl, wir trauen dem Frieden irgendwie nicht. Und Barnabas war derjenige, der gesagt hat, ich guck's mir an. Das können doch wirklich, Gott kann so Dinge doch tun. Wir sagen es ja manchmal theoretisch, na klar kann Gott das. Und wenn es dann praktisch wird, naja gut, dann doch eher nicht. Ja, aber der Barnabas, der hatte wirklich die Hoffnung in sich und den Glauben, Mensch, Gott kann aus so einem Christenverfolger einen machen, der Jesus nachfolgt. Und was hat er gemacht? Er nahm sich Barnabas seiner an. Der hat den Paulus mal auf die Seite genommen und gesagt, Paulus, jetzt wollen wir mal gucken, was ist bei dir passiert? Erzähl doch mal. Die anderen, die haben nur so von der Distanz über Paulus geredet, aber Paulus hat mit Barnabas hat mit Paulus geredet, er wollte es genau wissen. Jemand, der vorbildlich ist und geistlichen Durchblick, der will es genau wissen. Wenn jemand kommt und sagt, ja, ich habe das und das Problem, so ein frommer Spruch, den kannst du vergessen. Sondern hör genau hin, frag nach, wo drückt der Schuh. Nicht nur ein heile, heile Segen, komm, wir beten mal schnell drüber. Sondern wenn du einer sein willst, wie Barnabas, ein Tröster, dann frag nach, hey, was ist los bei dir? Wo hängt's denn? Und der Barnabas, das war so einer. Der hat einen geistlichen Durchblick gehabt, der hat gemerkt, da ist es passiert. Da ist diese 180-Grad-Geschichte wirklich Realität geworden. Und er nimmt den Paulus mit rein, zu der gesamten gottesdienstlichen Versammlung und sagt, Leute, ich habe es gecheckt, ich habe es geprüft, der ist nicht mehr derselbe, er ist wirklich anders. Und daraufhin hat Paulus diese Chance bekommen und stellt euch vor, wenn der Paulus keinen Eingang in die Gemeinde damals bekommen hätte, wie wäre es ausgegangen, wir wissen es nicht. Ja, aber Barnabas war eine Schlüsselperson, über die man nachher gar nicht mehr viel liest, aber er hat dem Paulus die Tür geöffnet und hat dem Paulus zu einem Dienst verholfen, der ja praktisch gesamt Asien und Europa verändert hat bis heute. Barnabas kennt kaum jemand. Frag mal draußen, wenn du Bibelleser bist, hast du mit dem Namen Barnabas noch nie was gehört. Wenn es ihn nicht gegeben hätte, wie wäre das mit Paulus gelaufen? So, sei doch einer, der schaut, wie kann ich andere unterstützen? Wie kann ich andere helfen, dass die für Gott was tun können, dass sie für Gott groß werden? Vielleicht kriegst du gar nichts ab davon. Aber du warst eine Schlüsselperson und hast jemand gefördert, ermutigt, wie ein Barnabas. Und dann freust du dich hinterher. An anderer Stelle heißt es nämlich, er ging dann und er freute sich. Okay. Und das Letzte, was er getan hat, er war einer, der Menschen nie aufgegeben hat. Es gab da mal eine Situation, die war ganz schön tricky, nämlich den er vorher geholfen hat, dem Paulus, mit dem ist er aneinander geraten. In der Schrift steht, und sie stritten sich heftig. Was, in der Gemeinde? Streit? Nee, gibt's doch nicht. Sowas bei uns? Niemals. Kann doch nicht sein. Sogar die erste Gemeinde kannte das. Sogar da gab's Meinungsverschiedenheiten. Und ich sage euch, du kannst über nichts besser streiten, als über eine Sache, die dir echt wichtig ist. Ich kann ganz easy, relax und locker sein bei Dingen, die mir eigentlich wurscht egal sind. Ja, da kriegst du mit mir nie Stress oder Streit. Aber bei Dingen, die mir wichtig sind, da kann ich also sowas von vortrefflich auf meinem Standpunkt beharren, weil es mir wichtig ist. Ist klar. Und wir sind hier, die meisten zumindest, weil uns Gemeinde und Gott wichtig ist. Und so können wir auch an diesem Punkt richtig uns manchmal festbeißen. Und Gemeinde kannst du auf so viele Arten bauen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Gott hat so ein weites Feld. Ja? Und viele Dinge sind absolut super und in Ordnung. Du kannst es ganz viel machen. Von ultrakonservativ bis ganz freaky und dududum. Ja? Aber wenn eine Gemeinde mal eine Richtung geht, dann will sie diese Richtung auch verfolgen. Und dann sind andere Dinge, die diese Richtung stören oder ablenken, eben schwierig. Und dieser Barnabas, der hatte mit dem Paulus einen Disput. Und zwar wollte er seinen Neffen, den Johannes Markus, mitnehmen und hat ihn mitgenommen. Und irgendwann hatte dieser Neffe die Schnauze voll. Der hat keinen Bock mehr gehabt. Er hat gesagt, so, ich gehe nicht mehr weiter mit. Fertig, geht ihr allein. Der Paulus hat sich das gemerkt. Und als der das nächste Mal mit dem Barnabas wieder unterwegs war und der Barnabas sagt, ey, ich nehme übrigens, komm, wir nehmen den Markus, den nehmen wir wieder mit, sagt er, ah, den? Ne, der hat uns das letzte Mal schon im Stich gelassen, das machen wir nicht. Und dann steht in der Schrift, und sie stritten heftig. Habe ich die Bibelstelle drin? Nee, habe ich nicht, okay. Ich lese euch schnell vor, weil die ist wirklich interessant. In Apostelgeschichte 13,13 fängt's an. Da sehen wir, dass sie dann mit dem Schiff fuhren, wo sich Johannes Markus von ihnen trennte und nach Jerusalem zurückkehrte. Kein Bock mehr, fertig, er trennte sich von ihm. So, Apostelgeschichte 15, zwei Kapitel später, 37 bis 39 heißt es, Barnabas wollte auch Johannes Markus mitnehmen, aber Paulus war dagegen. Weil Johannes Markus sich damals in Pamphylien, was immer das auch ist, ist aber nichts zum Essen, das weiß ich, im Stich gelassen hatte. So stritten sie heftig miteinander, dass sie sich schließlich trennten. Und während Barnabas mit Markus nach Zypern fuhr, wählte Paulus seinen Reisebegleiter Silas. Und was macht die Gemeinde? Wo es da Knatsch gab, Die regt sich auf und sagt, Streit bei uns, kann doch gar nicht sein. Nee, das ist ja... Nee, geht's weiter. Die Gemeinde vertraute in der Gnade Gottes an. Und so begann die Reise. Für die war das was Normales, dass man über manche Dinge unterschiedliche Meinungen hatte und da manchmal auch ein bisschen ins Gehege miteinander kam. Und dieser Barnabas, der war nicht konfliktscheu. Ich denke manchmal, Mensch, der hat mit dem Paulus, mit dem großen Paulus legt er sich da an. Nee, der hat eine Überzeugung gehabt. Und hinterher, das Interessante war, er hatte recht. Paulus musste später zugeben, er sagt dann an einer anderen Stelle, wenn du kommst, bring Markus mit, das ist derselbe Markus, der da oben, der Johannes Markus, denn er könnte mir viel helfen. Irgendwann hat Paulus gemerkt, okay, die Sache damals war nicht gut, war nicht schön, war nicht klasse, dass der uns im Stich gelassen hat, aber Mensch, komm, wir geben dem doch eine neue Chance. Ja, und der Sohn des Trostes, der Barnabas, der hatte diese Einstellung. Er hat Menschen nicht aufgegeben. Wenn mal einer entgleist ist, irgendwo die Spur verlassen hat, dann kam der nicht gleich und sagte, naja gut, nö, soll er halt gehen, wenn er will, tschüss, mir egal. Sondern er hat immer noch Hoffnung für Leute gehabt und er blieb an den Leuten dran. Der Sohn des Trostes. Und es würde mich freuen, wenn ja, bei uns viele neue Namen innerlich irgendwie so wachsen. Dass du da, wo du nicht zufrieden bist mit dir, dass Gott dir eine ganz neue Identität geben kann. Dass Gott dir neue Namen geben kann und dass dieser Name das ausdrückt, was Gott mit dir vorhat.